Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 26. Die Kraft des Verzeihens von Tobias Schmitz aus Stern Nummer 29 vom 9.07.2020, gelesen von Günther Schossböck. Enttäuschung, Wut, Verbitterung. Wer an schlechten Gefühlen festhält, schadet sich selbst. Hier erzählen Menschen, wie es ihnen gelungen ist, mit Vergangenem Frieden zu machen und innere Freiheit zu finden. Reinhard hat seine Schwester wiedergefunden. Im Grunde war sie nie weg. Reinhard sah sie sogar gelegentlich, wenn sie zufällig gemeinsam irgendwo eingeladen waren. Aber immer schien es dann, als trennten sie Welten. Reinhard und Helene, seine Schwester, sprachen kein Wort miteinander. Warum? Die Erinnerung ist ein unzuverlässiger Begleiter. Sie fügt hinzu, was nie war. Dafür verdrängt sie Bedeutsames. Helene sagt, sie wisse gar nicht mehr so genau, was eigentlich vorgefallen sei, warum sie Reinhard, ihren Bruder, mit der Zeit verlor. Es ging einfach auseinander. Irgendwann hatten wir den Punkt verpasst, uns wieder anzunähern. Und dabei blieb es. Reinhard, heute 77, lebt im Emsland und heißt eigentlich anders, wie auch Helene und weitere Mitglieder der Familie. Da, wo sie wohnen, reden die Leute so viel. Warum alte Wunden aufreißen? Es muss damals doch etwas passiert sein. Vielleicht hatte es mit Reinhards Liebe zu seiner Cousine Elisabeth zu tun. Damals ein Tabu. Oder war Helenes inzwischen verstorbener Partner der Auslöser? Der hatte Reinhard immer von oben herab behandelt. »Kauf dir erst mal eine anständige Hose«, war einer seiner Ratschläge, die sich eher wie Schläge angefühlt hatten. Reinhard hatte seinen Ärger heruntergeschluckt, wie so oft. Er war nie jemand, der viel redete, schon gar nicht über Gefühle. Helene spürte, dass etwas nicht stimmte. »Es war nicht mehr so wie früher«, sagt sie heute. Aber sie fragte nicht nach. Reinhard verharrte in seinem Groll, Helene in ihrer Sprachlosigkeit, und Elisabeth, inzwischen Reinhards Frau, saß hilflos zwischen den Stühlen. Schweigend vergingen 20 Jahre. Dann trafen sich alle bei dem Geburtstagsfest eines 100-Jährigen, der über das sprach, was für ihn im Leben wirklich zählt. Freude, Liebe, Respekt, Vertrauen. Freundliches Kopfnicken bei Helene, bei Elisabeth, bei Reinhard. Der alte Mann hatte etwas angerührt in ihnen. Es war Zeit. Der Bruder und seine Schwester telefonierten. »Wir haben uns verziehen«, sagt Reinhard, »vor allem uns selbst, dass wir so lange nicht in der Lage waren, den ersten Schritt aufeinander zuzugehen.« Helene ruft nun fast täglich ihren Bruder an, erfüllt von einem Gefühl der Dankbarkeit. »Es ist, als wäre eine Last von uns abgefallen«, sagt sie. »Wenn Sie, Reinhard und Elisabeth, etwas bedauern, dann das. Warum haben wir 20 Jahre gebraucht, um alle wieder zueinander zu finden?« Verzeihen, vergeben, versöhnen. Immer geht es um Gefühle. Die lassen sich vielleicht verdrängen, für Monate, Jahre, Jahrzehnte. Aber sie wirken in uns fort. Die Zeit heilt alle Wunden? Ein Kalenderblattspruch. Die Zeit mag etwas zudecken von den Verletzungen und Kränkungen, die zerstörerische Kraft des Erlittenen aber kann lange nachwirken. Verzeihen ist eine der möglichen Reaktionen auf das Urdrama der Schuld, sagt Maria Sibylla Lotter, Philosophieprofessorin an der Ruhr-Universität Bochum. Verzeihen kann die Gegenwart von dem entlasten, was Menschen in der Vergangenheit anderen Menschen absichtlich oder unabsichtlich angetan haben. Das funktioniert aber nur dann, wenn es freiwillig geschieht. Das macht Verzeihen oft kompliziert. Wie kompliziert, das hat die Philosophin Susanne Boshammer in ihrem Buch »Die zweite Chance« beschrieben, das diesen Monat erscheint. Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl setzte sich zusammen mit François Mitterrand an den Gräbern von Verdun für die Aussöhnung zwischen den einstigen Kriegsgegnern Deutschland und Frankreich ein. Aber Kohl war nicht in der Lage, sich mit den eigenen Söhnen auszusprechen. Was zeigt, je enger der Kreis, in dem die Verletzung entstanden ist, desto schwerer der Prozess des Verzeihens. Konrad Balkwitz aus Lüneburg, Name und Ort von der Redaktion geändert, hat das erlebt. Der 70-jährige Rentner litt lange unter dem schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter, um deren Anerkennung er sich vergebens bemühte. Kuscheln, liebevolle Worte oder positiven Zuspruch, so etwas gab es für mich und meine Geschwister nicht, blickt er zurück. Nach vielen Kränkungen brach er als Erwachsener den Kontakt zu seiner Mutter ab. Für seine eigenen Kinder wollte er ein anderer Vater sein, fürsorglich und zugewandt. Doch je mehr ich verstand, wie eine glückliche Familie funktioniert, desto klarer konnte ich auch sehen, was im Leben meiner Mutter alles schiefgelaufen war. Diese Erkenntnis half mir, ihr zu verzeihen. Ich spüre heute keinen Groll, aber auch keine Liebe. Eher Mitleid. Ich habe verziehen, aber nicht vergessen. Balkwitz ist das gelungen, was vielen Menschen so schwer fällt. Die Wut zu überwinden, denn die stresst enorm sogar. Vor allem bindet sie Kräfte. Im Buddhismus heißt es, an Ärger festzuhalten ist, wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhältst mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen. Derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst. Manchmal ist es nicht ein kleines Stück Kohle, das uns die Hand verletzt. Manchmal lodert in uns ein Feuer. Wir werden bitter. Die posttraumatische Verbitterungsstörung hat es sogar in den Katalog der psychischen Krankheiten geschafft. Verzeihen kann nur der Mensch. Wer verzeihen kann, handelt nicht aus einer Position der Schwäche, sondern der Stärke. Er ist in der Lage, das Ausmaß der eigenen Verletzung zu betrachten, aber dennoch einen Schritt von ihr wegzugehen, hin zu dem Menschen, der diese Verletzung mit hervorgerufen hat. Eine Fähigkeit, die so nur der Mensch besitzt. Denn nur er kann das Vergangene reflektieren und dabei auftretende Gefühle wahrnehmen, deuten und bewältigen. Aber wie geht das, anderen zu verzeihen? Und was bedeutet das überhaupt? Darüber diskutieren Philosophen, Soziologen, Psychologen, Theologen und andere Wissenschaftler seit Ewigkeiten. Einen gewissen Grundkonsens gibt es immerhin, zumindest was die Begrifflichkeiten angeht. Im Verzeihen steckt das Zeihen, was so viel wie etwas benennen meint. Wer verzeiht, der benennt das, was ihm widerfahren ist, nicht mehr und verzichtet zugleich auf Vergeltung. Das ewige Zeigen auf die Wunde, das Bezichtigen eines anderen findet mit dem Verzeihen ein Ende, schreibt die Philosophin Svenja Flasspöhler. Von Vergebung ist hingegen oft in einem christlichen Kontext die Rede. Im Wort steckt die Gabe im Sinne eines Geschenkes, das der vergebende Gott dem Sünder macht oder das Opfer dem Täter. Lässt sich alles verzeihen und vergeben? Ein falsches Wort zur falschen Zeit? Sicherlich. Ehebruch? Verrat? Missbrauch von Vertrauen? Schon schwieriger. Sexueller Missbrauch? Gewalt? Mord? Totschlag? Eher nicht. Und ein Massenmord wie der Holocaust? Unverzeihlich. Das war zumindest die Meinung des französischen Philosophen Wladimir Jankelevich, der 1971 mit einem berühmt gewordenen Essay verdeutlichte, dass für ihn die Schuld der Deutschen niemals verjähren oder abgebüßt werden könne, weil sich die Verbrechen der Nazis gegen die Menschlichkeit an sich gerichtet hätten. Wer verzeiht, muss nichts nachtragen. Eva Moses-Kohr, die im vergangenen Jahr im Alter von 85 Jahren starb, hatte einen anderen Weg gefunden, mit den Verbrechen der Nationalsozialisten umzugehen. Kohr war im Zweiten Weltkrieg zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Miriam in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert worden, wo der Lagerarzt Josef Mengele quälende medizinische Versuche an ihr vornahm. Cor verlor im Lager ihre Eltern und zwei Schwestern. Und dennoch tat sie 1995, 50 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, etwas ganz und gar Ungeheuerliches. Sie verzieh den Mördern und Peinigern ihrer Familie, ohne zu vergessen. Cor hatte für ihr Verhalten eine einleuchtende Erklärung. Im Lager war sie eine Gefangene, ohnmächtig. Die Befreiung durch die Alliierten führte zu keiner inneren Befreiung, denn die Qualen des Erlebten wirkten in ihr fort. Der Akt des Verzeihens gab ihr nach so vielen Jahren Selbstbestimmung über das eigene Leben zurück. Starb Eva Moses-Cor im Reinen mit ihrer eigenen Geschichte? Viel spricht dafür. Und viel kann man von dieser Frau lernen, im unendlich viel kleineren Maßstab des Alltags. Wer verzeiht, macht sein Leben etwas leichter. Er muss nicht mehr nachtragend sein. Das bedeutet im Wortsinne ja, dem anderen etwas hinterhertragen. Wer hat schon Lust, sein Leben mit dem Schleppen fremder Pakete zu verbringen? Andi Schnarr aus Würzburg wollte das nicht mehr. Der 39-Jährige hatte jung geheiratet, seine Frau und er waren erst 20 Jahre alt, als sie sich das Ja-Wort gaben. 2 Jahre später fand Schnarr heraus, dass seine Frau ihn betrog. Meine Welt fiel in sich zusammen, erinnert er sich heute. Die Verletzung war groß. Aber Schnarr konnte verzeihen. Später betrog ihn seine Frau erneut. Sollte er nun erneut mit Nachsicht reagieren? Das erschien mir damals unmöglich. Zu groß war der erneute Vertrauensbruch gewesen. Schnarr ist gläubiger Christ. Er fand Halt in seiner Kirchengemeinde und im Glauben. Gott war mein Anker. Ich erinnerte mich daran, dass Verzeihen und Vergebung ein wichtiger Teil meines Glaubens ist. Das ermöglichte es mir, mich wieder zu öffnen. Dies geschah vor knapp 15 Jahren. Meine Frau und ich gaben uns Zeit. Die Liebe kehrte zurück. Die Wut verschwand. Mittlerweile hat das Paar 6 Kinder. Unser kleines Wunder. So nennt Schnarr das, was ihnen gemeinsam durch die Kraft des Verzeihens zuteil wurde. Vielleicht steht noch ein weiterer Schritt ganz am Anfang des Verzeihens, die Aussöhnung mit sich selbst und den eigenen Fehlern und Schwächen. Die schlimmste Einsamkeit ist, sich mit sich selbst nicht wohlzufühlen, schrieb Mark Twain. Der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh meint, unsere Fähigkeit, Frieden mit anderen Menschen und der Welt zu schließen, hängt stark davon ab, Frieden mit uns selbst zu schließen. Das hat auch Dominique de Marnay auf schmerzliche Art festgestellt. Die 33-jährige Sozialunternehmerin aus München war als junge Frau in die Alkoholabhängigkeit gerutscht. Sie zog sich zurück. Viele Freundschaften gingen kaputt. Sie machte sich Vorwürfe. Den Fehler suchte sie allein bei sich. Erst als ich meine Krankheit als solche erkannt hatte und auch, dass ich keine Schuld trug, konnte ich mir selbst verzeihen und mein Leben verändern, wieder auf andere Menschen zugehen. Nur weil ich nach und nach gelernt habe, mein altes Ich zu verstehen und mich mit mir selbst zu versöhnen, bin und bleibe ich heute gesund. Verzeihen als Mittel zur Selbstheilung. Körper und Psyche profitieren vom inneren Großreinemachen ganz direkt. Das haben verschiedene Studien belegt. Die aktuellste stammt aus den USA und sagt, wer in der Lage ist, anderen oder sich selbst zu verzeihen, kommt offenbar besser zur Ruhe und schläft besser. Die verzeihende Haltung scheint wie ein Schutzschild vor negativen Gefühlen wie Wut, Groll und Reue zu wirken, die uns mitunter wach halten. Eine große Übersichtsarbeit stammt von dem amerikanischen Psychologen Robert Enright. Er untersucht seit 1985 an der University of Wisconsin-Madison die psychologischen Dimensionen des Verzeihens und hat damit eine neue Forschungsrichtung begründet. Die Reaktionen auf ein erlittenes Unrecht können zerstörerischer sein als das Erlebnis selbst, hat er in einem Interview verdeutlicht. Wenn wir darauf warten, dass der andere einsieht, was er uns angetan hat, bevor wir den Schmerz loslassen, dann geben wir ihm die Macht über unser eigenes Wohlbefinden. Das Team um Enright und seinen Kollegen Yu Rim Lee wertete für seine Meta-Analyse 128 Studien mit mehr als 58.000 Probanden aus. Ergebnis? Wer Nachsicht mit einer Person übte, die ihm Unrecht getan hatte, der hatte darauf weniger Stresshormone wie Cortisol im Blut und allgemein war die Blutversorgung des Herzens besser. Zugleich sank der Blutdruck. Depressive Beschwerden besserten sich. Bei chronischen Problemen wie Fibromyalgie oder Rückenschmerzen beobachteten Forscher eine veränderte Schmerzwahrnehmung hin zum Besseren, wenn die Versuchsperson sich in verzeihender Haltung übte. Fazit der Wissenschaftler: Je mehr der Mensch verzeiht, desto gesünder ist er generell. Es sei sinnvoll, bei der Behandlung von psychischen und körperlichen Beschwerden auch das therapeutische Fördern des Verzeihens in Betracht zu ziehen. Wie kann das Verzeihen gelingen? Enright hat ein mehrstufiges Verfahren entwickelt. Zunächst geht es um eine bisweilen sehr schmerzhafte Bestandsaufnahme. Was eigentlich ist genau geschehen? Was hat mich so verletzt? Und wann? Wie hat die Verletzung meinen Blick auf andere Menschen und die Welt verändert? Was glaube ich seit dieser Verletzung über die Welt zu wissen? Alle Männer sind Schweine? Es gibt keine Gerechtigkeit? Die Gewinner sind immer die anderen? Eine Frage der Perspektive. In der zweiten Phase fällt die Entscheidung zum Verzeihen. Ich löse mich, bewusst, aus den Verstrickungen der Vergangenheit. Denn was geschehen ist, kann ich nicht ändern. Und was die Zukunft bringt, kann ich nicht wissen. Alles, was mir übrig bleibt, ist eine Entscheidung für die Gegenwart. Ich will die Last eines Konflikts aus der Vergangenheit nicht mehr ertragen. Phase 3 kann erneut eine Herausforderung sein. Hier geht es darum, verbindende Gemeinsamkeiten mit dem Täter oder Verletzer zu finden. Was war oder ist das für ein Mensch? Was waren oder sind seine Werte? Gibt es in seinem Verhalten Dinge, die ich selbst kenne und fühle? Es geht hier weder um Entschuldigung noch um Billigung dessen, was geschehen ist, sondern um einen Perspektivwechsel. Wenn ich fühle, dass der Verletzer ein prinzipiell wertvoller Mensch wie du und ich ist, kann ich mich selbst in meinem eigenen Wert erkennen. Das alles fällt Menschen unterschiedlich leicht oder schwer. In Partnerschaften hängt es offenbar vor allem von der Bindungsqualität ab, wie gut Menschen das Verzeihen gelingt. Ist die Beziehung von Vertrauen und einem Grundgefühl von Sicherheit geprägt, ist es einer Studie zufolge einfacher zu verzeihen. Wo Misstrauen oder Bindungsängste herrschen, ist das Verzeihen entsprechend schwieriger. Manchmal bleibt ein Scherbenhaufen. Weitere Erkenntnis? Offenbar neigen Männer eher dazu, anderen zu verzeihen, als Frauen das tun. Die Gründe dafür sind noch ungeklärt. Weniger überrascht die Erkenntnis, dass ältere Menschen offenbar eher als Junge dazu bereit sind, zu verzeihen. Erkennen wir doch mit den Jahren immer mehr, dass auch im eigenen Leben, im eigenen Verhalten, nicht alles geglückt ist. Dass wir andere Menschen bewusst oder unbewusst verletzt haben. Warum bleibt Verzeihen dennoch eine so große Herausforderung? Vielleicht wegen einer ganzen Reihe von Missverständnissen. Zum Beispiel diesem: Verzeihen heißt billigen und entschuldigen. Nein, sagt Susanne Boshammer. Das heißt es eben nicht automatisch. Es heißt eher, ich muss dein Verhalten nicht gutheißen, aber ich kann meinen Frieden damit machen. Ein zweites Missverständnis? Am besten verzeiht man so schnell wie möglich. Aber es gibt kein Tempo, das richtig oder falsch wäre. Wir dürfen darauf vertrauen, das rechte Zeitmaß zu finden. Die oberflächliche, vorschnelle Verzeihung, Versöhnung schneidet das schmerzhafte Ereignis aus dem Gedächtnis aus, verdrängt es gründlich. Der Schmutz wird gleichsam unter den Teppich gekehrt, um die Gegenwart reinzuhalten, schreibt Svenja Flasspöhler. Tatsächlich Frieden zu machen, ist etwas anderes. Wer verzeiht, tut nicht nur sich selbst einen Gefallen, weil er neue Freiheit erlangt. Er ermöglicht es eben auch einer anderen Person, mit sich ins Reine zu kommen. Allerdings nur, wenn dem ein innerer Prozess der bewussten Auseinandersetzung vorausgegangen ist. Das muss nicht immer verbalisiert werden. Oft hilft schon die innere Auseinandersetzung, etwa indem man dem anderen einen Brief schreibt und diesen dann nicht abschickt. Aber auch das braucht Zeit. Ein zu schnelles »Ich verzeihe dir« lässt sich eben auch als Signal verstehen, dass ein Mensch die Spannung der Dissonanz nicht aushalten kann oder will und um des schnellen Seelenfriedens sagt, vergessen wir die Sache, schwamm drüber. Ist Vergessen hilfreich? Missverständnis Nummer 3. Soziologe Oliver Dimbart von der Universität Koblenz-Landau bezeichnet Vergessen als Fluchtpunkt der Hoffnung auf eine Normalisierung der beschädigten Beziehung. Aber es bleibt eben eine Flucht. Vergessen funktioniert eher weniger, sagt auch Alexandra Bielecke, Psychologin und Vorsitzende des Bundesverbandes Mediation. Konflikte werden oft nur verdrängt. Wer so tut, als sei eine Kränkung nie passiert, tut sich selbst, aber auch dem Gegenüber Unrecht. Kränkungen und die zugehörigen Emotionen werden innerlich abgespeichert und später häufig reaktiviert. Besser ist eine Klärung, um die eigenen Bedürfnisse und die Motive des anderen besser zu verstehen und eine für beide Seiten befriedende Lösung zu finden. Missverständnis Nummer 4. Verzeihen heißt automatisch versöhnen. Nein, sagt Oliver Hallig, Philosophieprofessor an der Universität Duisburg-Essen. Denn Versöhnen meint die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands einer zuvor gestörten Beziehung. Es ist aber möglich, jemandem zu verzeihen, ohne sich mit ihm zu versöhnen. Man kann etwa einem Freund eine Lüge verzeihen, ohne aber die Beziehung der Freundschaft mit ihm wieder aufnehmen zu wollen. Und noch ein letztes Missverständnis. Verzeihen repariert Beziehungen. Nein, ergänzt Hallig, zumindest nicht automatisch. Wenn ich eine wertvolle Vase zerstöre, wird der angerichtete Schaden nicht dadurch repariert, dass man mir das Zerstören der Vase verzeiht. Und genauso gilt, dass durch Lügen zerstörtes Vertrauen nicht allein dadurch wiederhergestellt werden kann, dass man die Lügen verzeiht. Die Beziehung kann genauso irreparabel zerstört sein wie die Vase. Daran ändert das Verzeihen nichts. So eine Erfahrung hat Larissa Schenten aus Bottrop gemacht. Die 30-jährige Bloggerin lernte vor 10 Jahren über einen Internet-Chat eine Frau kennen, mit der sie bald eng befreundet schien. Doch dann veränderte sich etwas, sagt Schenten. Während sie mir immer sagte, dass ich ihre allerbeste und wichtigste Freundin sei, bezeichnete sie mich vor anderen immer nur als eine Bekannte. Das tat mir sehr weh. Zwischen uns entstand Misstrauen. Eins kam zum anderen. Irgendwann ging es auch um Geld, das sie mir schuldete. Nach einem großen Streit brach ich den Kontakt ab, weil ich einfach keine Lust mehr auf den ganzen Stress hatte. Das Porzellan war zerbrochen. Aber auch das tat Schenten nicht gut. Sie verzieh ihrer Freundin zwar, aber der neue Friede hielt nicht lange. Nach erneuten Auseinandersetzungen herrscht inzwischen wieder Funkstille. Ich habe gemerkt, dass ich über all die Dinge, die sie getan hat, wie klein sie auf andere auch wirken mögen, nicht hinwegsehen kann. Sie würden uns immer im Weg stehen. Ich kann das nicht verzeihen. Deshalb habe ich mich für einen klaren Schnitt entschieden und die Freundschaft beendet. Die Vase, sie wird nicht mehr heil. Das muss sie auch gar nicht immer. Es kann durchaus gute Gründe geben, sich gegen das Verzeihen zu entscheiden. Was dem entgegenstehen kann, ist etwa das gesunde Gerechtigkeitsempfinden, sagt Susanne Boshammer. Menschen fragen sich, ermuntere ich durch mein Verzeihen den Täter nicht zur Wiederholung? Wird er nicht auch andere Menschen so behandeln, weil seine Tat ungesühnt bleibt? Auch die eigene Selbstachtung kann dagegen sprechen, klares Unrecht zu verzeihen. Wir fürchten, dass wir uns selbst nicht mehr in die Augen sehen können, wenn wir dem anderen um des lieben Friedens willen entgegenkommen. Der Dalai Lama sagte einmal, sei freundlich, wann immer es möglich ist. Es ist immer möglich. Susanne Boshammer hat diesen Rat umformuliert. Verzeih, wann immer es sich rechtfertigen lässt. Oft lässt es sich rechtfertigen. Vielleicht erleichtert uns Menschen das Verzeihen ein ganz schlichter Gedanke. Wer von uns ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Das ist die religiöse Variante. Die irdische könnte lauten: Akzeptiere dein Menschsein. Zudem gehören Irrungen, Fehler, das Verletzen und verletzt werden. Lass die Trauer darüber zu. Lass sie sein. Let it be. Vielleicht verwandelt sich so die Trauer durch das Geschenk des Verzeihens in Zuversicht. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 110083 0010. BIC WELADE 8LXXX.